Einen wunderschönen guten Morgen, ja, an diesem Muttertag-Gottesdienst. Das Thema geht heute nicht um Muttertag und das ist ein Kapitel, das letzte Kapitel aus dem Lukas-Evangelium, das die meisten von Ihnen, von euch auch schon gehört, gelesen haben. Und mich hat es insofern berührt, weil wir werden heute einige Verse zusammen mit Jesus gehen. Das Thema soll auch heißen heute auf dem Weg mit Jesus, auf dem Weg mit Jesus. Die Art, Jesu Christi, wie er mit Menschen umgeht, die in Not sind, die vielleicht auch Lebenskrisen haben, Hoffnungslosigkeit oder nur noch wenig Hoffnung und wie übernatürlich, göttlich und herrlich und barmherzig, aber auch tiefgründig Jesus Herzen erreicht. Und ich möchte euch zu Beginn, Matthias, wenn du einmal nur draufklickst, wenn es klappt, dann dürft ihr jetzt nur einen Klick bitte, genau diesen Vers zeigen. Man erblickt nur, was man schon weiß und versteht. Wo steht es? Ja gut, klar, ich bin fort, ich habe ja den Vers draufgeschrieben. Also beruhigend, er steht nicht in der Bibel. Aber, ich hoffe, es funktioniert, danke Matthias. Man erblickt nur, was man schon weiß und versteht. Ich habe den Vers letztens gelesen im Zusammenhang mit was ganz anderem. Da ging es um Fachliteratur. Und da hat der Autor diesen Vers zitiert. Der ist nicht aus der Bibel, wie gesagt, sondern aus dem Land der Dichter und Denker von Goethe. Aber der Autor hat das dann auch so beschrieben. Und es ging in dem Artikel eigentlich darum, um Wissenschaft und Entwicklung und viele neue Möglichkeiten, die es so gibt, hat er so geäußert, dass wir Menschen eigentlich mit dem Vertrauten umgehen können und denken, ja, so wie es jetzt ist, was wir kennen, das ist das, was wir einordnen können, was wir erwarten und eigentlich mehr oder weniger nicht. Und dass wir oft so auch in unserem Leben unterwegs sind, gerade, sage ich mal, in unserer europäischen, westlichen, geprägten Kultur. Man erblickt nur, was man schon weiß und versteht. Aber hast du dir schon mal gedacht, dass in deinem Leben, egal wer du bist, woher du kommst, wie alt du bist, dass es durchaus auch Dinge, Situationen, Verheißungen, Veränderungen geben kann, die weit über das, was du bisher schon weißt und verstehst, geben kann? Sehr wohl. Ja, das sagen wir so leicht, aber wenn wir mal uns den Text von heute anschauen, und den wollen wir gemeinsam durchgehen, dann sehen wir, wie schnell wir selbst, Anführungszeichen, als Christen, oder die wir das Wort Gottes lesen, die wir schon lange mit Jesus gehen, wie wir sagen, an Situationen kommen, wo wir denken, das kann ich nicht mehr einordnen. Ja, und deshalb der nächste Vers, und das wünsche ich uns allen, da sagten die zwei Jünger, die wir heute anschauen werden, brannte nicht unser Herz in uns, Lukas 24, 32, als er auf dem Weg mit uns redete und uns die Schriften öffnete. Brannte nicht das Herz in uns. Und es ist, wie gesagt, ein altbekannter Text aus dem Lukas-Evangelium 24 und vielen von uns bekannt. Meine Erwartung, meine Hoffnung, meine Freude ist, wenn wir sagen, ja, Jesus, wir betrachten den Vers und dieses Kapitel in der Erwartung, dass du persönlich zu uns sprichst. Denn nicht ich werde eure Herzen erreichen, nicht das Wort, das wir nur vorlesen oder lesen, wird euch erreichen, sondern Jesus Christus, der dieses Kapitel, diese Verse nimmt und in deine Situation, in deine Seele, in deine Gefühle, in dein Herz hineinspricht, weil er dich kennt wie kein anderer. Ich lasse den Vers einfach stehen. Das soll uns sozusagen im Hintergrund präsent sein. Und in Lukas 24, Vers 13 und folgende lesen wir. Wir gehen es gemeinsam mal versweise durch und dann noch ein paar Schwerpunkte am Schluss. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf mit Namen Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt war. Zwei von ihnen, da steht es nicht da, wer konkret es war. Nachher wird ein Name noch genannt von den beiden. Aber es sind, würde ich mal sagen, Menschen wie du und ich. Nachfolger Jesu Christi. Von einem wissen wir, dass er ein Mann war. Vielleicht war es anders sogar eine Frau. Sehr wahrscheinlich waren es zwei Männer. Zwei waren unterwegs, aber namen nicht besonders hervorgehoben. Im Vergleich zu den 11, 12 Aposteln, die alle namentlich bekannt sind. Sie waren unterwegs, nachdem sie in Jerusalem etwas erlebt haben, was ihr Leben erschüttert hat. Und sie haben jetzt Jerusalem, dieser Stadt, in dem sie jetzt diesen Frust erlebten, dass mich der Mann, der Messias, von dem sie erwarteten, er würde der Erretter Israels sein, haben sie dem den Rücken zugekehrt, Jerusalem, auch der Gemeinschaft derer, die jetzt im verschlossenen Saal waren und einfach nur abwarteten. Und sie haben sich auf den Weg gemacht nach Emmaus. Wir wissen jetzt nicht direkt, warum. Haben sie dort gelebt? Haben sie dort jemanden erst besuchen wollen? Wollten sie einfach nur weg? Ungefähr, umgerechnet, ungefähr 11 Kilometer, 12 Kilometer auf dem Weg. Warum ich das sage? Deshalb, um uns nachher vor Augen zu halten, was es auch für ein zeitlicher Umfang es war. Und zwar, sie redeten miteinander über alles, was geschehen war. Das ist großartig und das möchte ich auch uns sagen. Es ist gut, wenn wir nicht nur unser Smartphone nehmen und ein paar WhatsApp-Nachrichten verschicken und dann sagen, du, mir geht's gerade schlecht. Es ist toll, wenn wir hingehen zu einem Menschen des Vertrauens und sagen, du, so geht es mir. Und die zwei waren unterwegs, auf dem Weg. Und sie haben miteinander gesprochen. Das ist nicht mehr so typisch und nicht mehr so real in unserer Zeit. Weil viele vielleicht zu Hause sind. Wie gesagt, an ihrem Computer, an ihrem Smartphone. Und dann teilweise ihre Nachrichten verschicken. Oder ganz vereinsamt. Aber das sind zwei Menschen, die miteinander reden und sagen, so geht es mir. Die ihre Herzen öffnen, sagen, so geht es mir. Ich bin voller Schmerz, voller Trauer, voller Verzweiflung. Ich kann es nicht einordnen. All das, was sie erlebt haben, haben sie einander ausgetauscht. Finde ich ein Geschenk. Wenn du eine Freundin, einen Freund haben darfst, einen Vertrauten, und kannst mit dem reden, sage Gott sei Dank. Kein Selbstläufer, keine Verständlichkeit. Egal, du kannst sogar als einer, der in einer großen Gruppe integriert ist, vielleicht dich alleine fühlen. Und wo auch immer. Aber es ist ein Geschenk. Sie waren zu zweit unterwegs. Und als sie so redeten, Vers 15, und sich miteinander besprachen, näherte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Und da geht es schon los. Ich finde es interessant und berührend, so geht es mir. Das sind zwei Menschen, die Jerusalem den Rücken zugekehrt haben, auf dem Weg nach Emmaus. Vielleicht lebten sie dort. Ungefähr 11, 12 Kilometer unterwegs. Und dann kommt dieser Jesus Christus und nähert sich diesen Menschen, die auf dem Weg sind. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Jesus gerannt ist. Vielleicht ist er gerannt, aber ich glaube es eher nicht. Also gehe ich mir eher davon aus, wenn er jetzt dazu kam, dann war er ja schneller, als die beiden, die unterwegs waren. So stelle ich mir vor, dass die beiden, die sich unterhalten haben, sehr langsam waren, weil sie sich ganz unterhalten haben, stehen blieben, unterhalten haben, stehen blieben. Und Jesus kam auf dem Weg dazu und er hat sich ihnen hinzugesellt. Er ging den Weg mit ihnen weiter. Ging erstmal mit. Und weißt du, so ist auch in deinem Leben, in deinem Alltag, egal wo du bist, Jesus ist dir nahe. Es ist wirklich so, Jesus ist dir nahe. Wo du unterwegs bist, auf welchem Weg du gerade bist, in welche Richtung, er geht mit dir. Wir denken oft, Jesus, wo bist du? Ich erlebe dich nicht, ich sehe dich nicht. Die waren auch erstmal nur mit sich selber beschäftigt, mit dem Nächsten, den sie unmittelbar hatten, den sie kannten. Aber Jesus schloss sich ihnen an. Er selbst ging mit ihnen, aber ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Warum sie nicht erkannten, das lässt die Bibel offen. Waren es von Tränen verquollene Augen, dass sie ihn nicht mehr richtig erkannten? Hat Jesus eine andere Art des Leibes gehabt, den sie noch nicht kannten? War es eine geistliche Dimension, dass sie ihn nicht erkennen durften? Das sagt die Bibel nicht. Aber oftmals ist es vielleicht auch in deinem Leben so, dass du unmittelbar Jesus gar nicht so erkennst, so wie er zu dir spricht. Durch wen er zu dir spricht, wie er zu dir spricht, wie er gerade mit dir umgeht. Sie haben ihn nicht erkannt. Und dann sagt er zu ihnen, was sind denn das für Reden, die ihr unterwegs miteinander wechselt und ihr seht so traurig aus? Was sind das für Reden, die ihr untereinander wechselt und warum seht ihr so traurig aus? Wenn wir davon überzeugt sind, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, allwissend, allgegenwärtig, allmächtig, warum stellt er dann diesen Jüngern diese Frage? Warum hat Gott zu Adam gesagt, wo bist du? Er wusste doch, wo er ist. Warum hat er zu Kain gesagt, wo ist dein Bruder? Er wusste doch, wo der Bruder ist. Warum sagt er zu den beiden, was bewegt euch? Was ist in euren Herzen? Warum unterhaltet ihr euch so intensiv? Warum seid ihr so traurig? Und ich kann nur von mir selber sagen, ich bin natürlich groß geworden, auch in der Schule, Ausbildung dergleichen, möglichst rasch, sage ich mal, flink zu denken, flink die Lösung zu finden, am besten auch die richtige Lösung, nicht nur eine Lösung, und zu sagen, wie es weitergeht. Aber ich habe auch im Leben erkennen dürfen, es ist nicht immer gut, schnell zu denken, schnell zu antworten und geschweige denn vielleicht die falsche Antwort zu bringen, sondern dem Gegenüber offen zu sein und sagen, wie geht es dem anderen? Jesus hätte gleich sagen können, ich weiß alles, was in eurem Herzen ist. Der sagen können, ich weiß genau, was dich jetzt beschäftigt, warum du so traurig bist. Aber Jesus kam und sagt, wie geht es euch? Warum seid ihr so traurig? Was bewegt euer Herz? Und wenn wir alle so miteinander umgehen, angefangen, sage ich mal, in Ehe, Familie, Geschwister, Kleingruppe, Gottesdienst, vorher, hinterher, Bruder und Schwester, Arbeitskollegen, selbst Menschen, die Jesus nicht kennen, zu sagen, wie geht es dem anderen zuzuhören? Wo stehst du? Warum bist du gerade auf dem Weg? Warum bist du so traurig? Oder warum bist du so glücklich? Warum bist du gerade so gut drauf? Einfach den anderen zu sehen und zu respektieren und zu achten. Und da schätze ich so an Jesus, er fragt sie erstmal, was macht euch aus? Warum seid ihr so jetzt aufgebracht und traurig? Da antworteten einer mit Namen Kleopas, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Jesus, bist du der Einzige, der nicht weiß in meinem Leben, wie es hier abgeht? Bist du der Einzige, der nicht weiß, dass ich arbeitslos bin? Bist du der Einzige, der nicht weiß, dass ich gerade eine riesenschwere Krankheit habe? Bist du der Einzige, der gerade weiß, dass meine Beziehung nicht weiß, dass meine Beziehung zerbrochen ist? Bist du der Einzige, der gerade weiß, dass ich mich so einsam fühle? Bist du der Einzige, wie auch immer? So schnell sind wir dabei. Wir haben Jesus da, erkennen ihn nicht. Er spricht zu uns und wir denken, Jesus, wo bist du? Kennst du meine Situation nicht? Warum fragst du mich denn, Anführungszeichen, so naiv, Anführungszeichen? Wenn du schon Jesus bist, Gottes Sohn, warum fragst du mich denn? Was hätte denn Jesus sagen können? Mich berührt es auch, wenn Jesus gefoltert wurde und sie sich lustig machten über ihn, die Folterknechte, und sagten, ha, Jesus, wer hat dich denn geschlagen? Hat Jesus nicht geantwortet. Er hätte genau sagen können, du bist, was weiß ich, A, B, X, Y, du bist aus dem Ort so und so viel alt, verheiratet, so und so viele Kinder oder auch nicht Kinder. Und du hast mich gerade geschlagen aus dem Grund. Hätte alles sagen können, aber er schwieg. Er schwieg dazu. Auch in der Situation, ein Jünger sagt, Jesus, wo warst du denn? Wer bist du denn? Weißt du denn nicht, was da geschehen ist in Jerusalem? Und Jesus hätte sagen können, weißt du was? Hat er aber nicht. Ich war mit meinen besten Freunden im Obergemach, Abendmahl gefeiert. Die letzte Gemeinschaft, weil mich so danach sehnte. Und ein Verräter stand auf und ging weg und hat mich verraten für wenig Geld. Ich war in Gethsemane, habe Blut und Wasser geschwitzt. Und meine besten Freunde sind eingeschlafen. Ich wurde rausgeholt, gequält, gefoltert, verspottet von einem König wie auch von einem Statthalter. Und ich habe mich nicht verteidigt. Ich habe es getan für dich und für jeden, der nach dir kommt. Für jeden, der an mich glaubt und mich versteht. Ich habe das Kreuz getragen. Ich wurde im Kreuz genagelt. Ich habe nicht widersprochen. Ich habe mich nicht geweigert. Ich war gehorsam Gottes Weg. Bis zum Letzten. Und ich war im Totenreich. Ich habe bekannt, dass Gott der Herr ist. Ich habe bekannt, dass Jesus auferstanden ist. Und alle im Totenreich mussten es hören und sehen. Und ja, Gott ist der einzig wahre Gott. Und ich bin auferstanden am dritten Tag, wie ich es verheißen habe. Das alles habe ich erlebt. Und du fragst mich, wo ich war? Hat aber nicht. Was mich da berührt ist, dass Jesus so offen ist und so barmherzig und so herzlich und nicht so wie wir immer gleich alles weiß und alles sagt, sondern er hört zu. Er hört zu und fragt, wo stehst du? Und er sagte zu ihnen, was denn? Und immer dann noch, sogar nach der Frage, auch bei der zweiten, dritten Frage, geht Jesus hin und sagt nicht, so, jetzt sage ich dir mal was, weißt du was? Ich bin Gottes Sohn und du bist auch nur gefrustet, traurig und schrecklich, dass du auf dem Weg von Jerusalem weg bist. Auch das macht Jesus nicht. Er ist so barmherzig, so, wie soll man sagen, seelsorgerlich, empfindsam, herzlich, brüderlich unterwegs, dass er sagt, weißt du was, ich habe das jetzt gehört, ich verstehe, was euch bewegt, aber was ist es noch mehr, was in eurem Herzen ist? Und mich berührt, dass Jesus auch mit deinem Herzen, mit ihrem Herzen, ich weiß nicht, wo ihr alle steht, aber dass es so unterwegs ist mit euch, dass er euch so liebt, egal was euch bewegt, egal wo ihr steht, egal ob ihr jetzt gerade top oder down seid, vorne oder hinten. Vertraue Jesus, der gleiche, heute, gestern und alle Ewigkeit. Lukas 24 ist der gleiche Jesus, der wie auch jetzt in diesem Jahr, in diesem Monat, an diesem Tag und jeden Tag neu mit dir unterwegs ist, dich so sehr liebt und dich niemals aufgibt. Du wirst nicht mal auf alles gleich Wissen und Verstehen haben, aber Vertrauen, dass Jesus dich sieht, dass Jesus mit dir ist und dass Jesus dir zuhört. Sie sagten aber zu ihm, das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten, vor Gott und allem Volk. Man kann auch übersetzen vom Text her, der ein Prophet wurde. Das heißt, für die Juden, und wir dürfen nicht vergessen, auch der Kontext, für die Hebräer, für die Juden war es so, es gab verschiedene Propheten, aber sie haben gewartet auf einen besonderen Propheten, auf einen Erlöser, auf einen Messias, der das ganze Reich, das Volk Israel, die Nation Israel erretten wird. Und es hat sich mehr und mehr herauskristallisiert. Jesus hat Zeichen und Wunder vollbracht in Menge und Größe und Umfang, die kein Prophet vorher getan hat. Und sie haben sich so drauf versteift, gehofft, dass dieser Jesus, der Messias, wirklich der einzig wahre ist. Sie haben gewusst, jetzt kommt die Erlösung, jetzt kommt die Befreiung, jetzt, manche vielleicht sogar politisch, dass endlich die Römer hinausgetrieben werden und Israel frei sein wird und ewigen Frieden hat. Und dann kommt diese Situation mit Kreuzigung, Golgatha und alles war für sie zerbrochen. Aber ein Stück Hoffnung blieb, denn es heißt, auch haben uns einige unserer Frauen erschreckt. Naja, dass Männer von Frauen erschreckt werden, das geschieht auch heute noch. Irgendwelche Äußerungen, und es heißt ja oft in der Politik auch, hinter jedem starken Politiker steht eine starke Frau. Das ist Fakt. Und dass Frauen Männer erschrecken können, das ist im Arbeitsleben so, das ist im Alltag so. Ja, aber dann kommen Frauen und sagen den Männern, also wisst ihr was, das Grab ist leer. Und da war ein Engel da. Und die haben gesagt, Jesus ist auferstanden. Anstatt diese Botschaft zu nehmen, sie Goethe wissen und verstehen. Was heißt der Engel? Was heißt leeres Grab? Was heißt Jesus ist auferstanden? Nie gesehen, nie erlebt, gibt es nicht. Das war die Logik der Männer. Und die Frauen haben sie erschreckt. Aber anstatt diese Botschaft zu nehmen und zu sagen, wow, super, Halleluja, an die Decke zu springen, sagen, ja, Jesus hat es gesagt, kamen nur lauter Fragezeichen. Aber ist es nicht in meinem Leben auch so, dass Jesus schon gesagt hat, der Weg, aber dann bräuchte ich Geduld, Erbarmen, Langmut und vielleicht nochmal Geduld. Und nein, es ging nach meinem Zeitplan, nach meiner Vorstellung, nach meinen Kriterien, nach meinen Erwartungen. Und dann war alles nichts, denn alles oder nichts, schwarz oder weiß, plus oder minus. Und so war es für die Jünger vorbei. Sie dachten, das war's dann. Aber ein Engel, nicht mal ein Engel hat sie überzeugen können. Sie haben den Leib nicht gefunden. Sie hatten eine Engelerscheinung von Engeln gesehen, die sagten, er lebe. Und einige der unseren gingen zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Ein paar Verse vorher sagen sie, bei alledem ist der dritte Tag, heute ist der dritte Tag. Und das ist die Hoffnung, die Jesus in ihr Herz hineingelegt hat. Bei all dem, was sie nicht glaubten und realisierten, haben sie etwas noch gehabt, die beiden Männer, die beiden Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus waren. Bei alledem ist heute noch der dritte Tag. An dieser Äußerung sehen wir, dass sie noch einen Restfunken an Hoffnung hatten. Und dieser Restfunken an Hoffnung hat genügt, dass ein weiteres Gespräch und Gemeinschaft mit Jesus, wie wir jetzt sehen werden, erhalten blieb. Und deshalb, wenn du auch nur einen Restfunken an Hoffnung hast, und wenn sie für dich vielleicht sogar Richtung Null geht, möchte ich dir sagen, Jesus hat was in dein Herz hineingelegt. Er hat dir Worte gegeben. Er hat dir Zuspruch gegeben, er hat in dein Leben hineingesprochen. Und wenn es noch so klein erscheint, im Vergleich zu den ganzen Punkten, die aus deiner Logik, aus deiner Erfahrung dagegen sprechen, möchte Gott dir sagen, halt an diesem fest, an diesem kleinen Samen, an diesem kleinen Wort, an dieser kleinen Verheißung, halte dran fest. Bei alledem ist heute der dritte Tag. Und dann geht es weiter im Vers 25, und er sagte zu ihnen, o ihr Toren und trägen Herzens, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus solches erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Naja, da würde man schon sagen, also Jesus, das hätte ich mich jetzt nicht getraut. So zu antworten, da weinen sie, sind verzweifelt, wenig Hoffnung, oh ihr Toren und trägen Herzens. Ja, sagt es mal jemandem, der gegenüber sitzt. Würden vielleicht die meisten sagen, das war ja nicht gerade die feine Art. Manche würden vielleicht sagen, das war ja auch nicht gerade Jesus-like, aber doch, es war Jesus, der so gesprochen hat. O ihr Toren und trägen Herzens. Und was ich auch an dieser Äußerung sehe, wie Jesus ihnen antwortet, Jesus hat den Frauen zugehört. Jesus hat sie auf ihre Ebene begeben. Jesus ging ein Stück des Weges mit ihnen. Jesus hat ihnen zugehört und er hat nichts gespielt. Da haben sie sicher erlebt, sie haben sich ja ihm anvertraut. Da war Beziehung da, da war Freundschaft da, da war Freundlichkeit und Offenheit und Ehrlichkeit da. Und in dem Moment durfte er so reden und in dem Moment hat er so gesprochen. Klar, Jesus darf ohnehin das, was er für gut und richtig hält, weil er ist Gott. Aber er wusste genau in seiner weisen und wunderbaren, demütigen und sanftmütigen Art und Weise, wann der Zeitpunkt ist, so deutlich zu sprechen. Und ich glaube, bei den Indianern heißt es ja auch so, urteile nicht über das Leben irgendeinen anderen, sei denn du bist so und so viel, was weiß ich, Tage, Nächte, Monde in seinen Mokassins gelaufen. Aber Jesus ist auch mit ihnen gegangen. Und dann hat er zu ihnen gesprochen. Und deshalb überlege auch dir oder uns einander, wenn wir wen wie korrigieren wollen, vor allem wie wir korrigieren wollen, überlegt immer, wie weit bist du seinen Weg gegangen oder ihren Weg? Wie weit hast du sie verstanden oder auch nicht verstanden? Und dann geh erst mal ein Stück des Weges mit diesen Menschen. Ich habe mich oft getäuscht beim Leben. Nicht immer, aber oft getäuscht, wo ich dann, und Gott sei Dank denke ich im Laufe des Lebens, denke ich zumindest immer weniger, weil ich mir sage, ja, lieber nicht voreilig meine Schlüsse treffen. Voreilig. Und das Interessante ist dann, er nennt sie Toren und Regen Herzens zu glauben. Er sagt nicht, ja, ihr lieben Jünger, ihr seid Toren deshalb, weil euer IQ zu niedrig ist. Wie kann man denn nur so dumm sein? Ihr kriegt ja nicht mal das Alphabet und das Einmaleins hin. Ihr kennt euch ja gar nicht aus, sagt er nicht, nein. Für Gott ist es nicht darum, ob du einen hohen IQ oder niedrigen IQ hast, ob du eine tolle Ausbildung hast mit zig Titeln davor oder ob du, sag ich mal, nicht diese Top-Ausbildung hast. Ob du in der Gesellschaft angesehen bist oder nicht angesehen bist. Ob du irgendwas vorweisen kannst oder nicht vorweisen kannst, immateriell, materiell. Das beeindruckt Jesus nicht. Ihn beeindruckt, sagen auch andere Bibelstellen, ob wir ihm vertrauen und glauben, wie es sagt, solch ein Glauben wie bei einem Hauptmann von Kapernaum habe ich sonst nirgends gesehen im ganzen Volk. Oder ob wir ihm nicht vertrauen. Und das ist für Gott das Kriterium für Jesus. Glauben wir ihm? Vertrauen wir ihm? Und das ist für Gott die wahre, sage ich mal, Klarheit und Reinheit und des Vertrauens und der Beziehung zu Jesus und zu Gott, ob wir ihm glauben und vertrauen. Musste nicht Christus solches erleiden und seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an vor Mose und allen Propheten und erklärte ihnen in allen Schriften, was von ihm gesagt war. Ja, musste nicht Christus solches erleiden und seine Herrlichkeit eingehen? Es gibt manche Situationen im Reich Gottes ohnehin, die müssen so kommen. Die müssen so kommen. Ich bin ein Mensch, der oftmals Fragezeichen gesetzt hat in meinem Leben. Musste das so sein? Ich habe mir persönlich auch gedacht, als ich nach meinem Studium, habe ich auch gewisse Vorstellungen gehabt, die wollte ich machen. Und die kamen nicht zustande. Aus verschiedensten Gründen kamen nicht zustande. Ich wollte genau das erleben und das machen und das tun und über Tür zu, Tür zu, Tür zu. Musste es so sein? Vielleicht andere Situationen in deinem Leben. Und manche haben sich es auch anders vorgestellt mit Jesus und mit dem Messias. Sie haben ihre Vorstellung gehabt, wenn Jesus kommt, wenn der Erlöser kommt, dann fährt er auf einem großen Ross, auf einem weißen Ross. Und dann wird er sichtbar sein und alle werden sich demütigen vor ihm und alle werden auf die Knie gehen. Und es wird Rambazamba, wird aufgeräumt in ganz Israel. Und dann wird es offenbar werden, er ist der einzige Sohn Gottes und alle werden ihn bekennen. Und alle müssen sagen, ja Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber so kam es nicht, wie vielleicht manche es sich vorgestellt haben. Es steht hier sogar, musste nicht Christus solches erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und das, was ich uns auch mitgeben will, gerade in der heutigen Zeit, weil wir, das mag jetzt vielleicht ein bisschen befremdlich klingen, aber wir reden gerne vom Alten Testament und vom Neuen Testament. Jesus hat nicht Matthäus, Markus, Lukas, Evangelium und die Briefe zitieren können. Hat er nicht. Wen hat denn Jesus zitiert? Mose und die Propheten. Und an anderer Stelle im gleichen Kapitel 24 lesen wir und die Psalmen. Und das finde ich eindrücklich, dass Jesus mit Mose, den Propheten und den Psalmen seinen Heilsweg, seine Göttlichkeit, seine Herrlichkeit diesen beiden Jüngern Da komme ich zu Beginn, ungefähr 11 Kilometer. Ich weiß nicht genau, wann er dazu kam, ich weiß es ja nicht. Innerhalb, sagen wir, 1,5-2 Stunden präsentiert hat. Es war eine längere Predigt, denke ich, als wir sonst gewohnt sind. Aber diese Predigt, leider haben wir sie nicht. Und ich denke, auch wenn wir die KI fragen würden, können sie uns nicht sagen, was Jesus ganz konkret gesagt hat. Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Aber er hat, sagt Jesus selber, Mose, die Propheten und die Psalmen genommen, die wir heute noch lesen können, und hat das ganze Evangelium, die Essenz, diesen Jüngern dargelegt. Dass sie später, wie wir lesen, in dem Herzen so brennend waren, so überführt waren und so begeistert waren. Das hat Jesus getan. Ich möchte jetzt nicht in das eine Extrem verfallen, wie es auch manche Wege gibt, die sagen, ja, dann nehme ich jetzt bald jeden Vers, jedes Kapitel im Alten Testament und übersuche nach Jesus, Jesus, Jesus und vergesse ganz das Neue Testament und da finde ich Jesus schon gar nicht mehr. Das ist auch nicht der Weg. Aber das gesamte Wort Gottes will uns eins sagen, dass wirklich darin Jesus und Gott der Vater und sein Heilsweg zu finden ist. Im ganzen Wort Gottes. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und bis zum neuen Himmel, neuen Erde und wir warten auf den Bräutigam. Die ganze Braut, Jesu Christi spricht, komme bald. Im ganzen Wort Gottes finden wir Jesus Christus. Und was ich dir auch mitgeben möchte, dass wenn du Gottes Wort liest, ich habe euch schon mal gesagt vor einigen Monaten, weil es mich beeindruckt hat, von einem Stamm im Amazonasgebiet, die sind zum Glauben gekommen, weil sie, höre und staune, die Chronik gelesen haben. Die Chronik im Alten Testament hat sie überführt und zu Jesus Christus gebracht. Deshalb, wenn du das Wort Gottes liest und denkst, also ich weiß auch nicht, muss es unbedingt sein, die ganzen Stammbäume und die ganzen Gebote und dessen jenes, wenn du die Haltung hast und sagst, Jesus, sprich du mit deinem Wort in mein Herz, dann sind es Psalmworten, Prophetien, Hiob, was auch immer. Erwarte vor allem, dass Jesus das Wort nimmt und zu dir spricht. Und sehe es nicht als einen Kraftakt, ein Muss. Da lese ich halt jetzt in der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament. Und irgendwas ist es halt wieder Tagesform, muss halt sein. Sondern Jesus, ich komme zu dir, mein Herz ist offen und bereit. Und was du auch heute liest, nimm diese Verse und sprich du zu mir und erwarte es. Jesus hat es getan. Er hat die Mose und Propheten, die Schriften genommen, die Psalmen. Und er fing an von Mose und allen Propheten und erklärte ihnen allen Schriften, was von ihm gesagt war. Und sie näherten sich dem Dorf, wo sie hingingen und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Finde ich charmant von Jesus. Finde ich charmant, wenn Jesus so ein bisschen, sag ich mal, Humor hat und sagt, ja, ich weiß zwar schon, es wird anders hinauslaufen, aber er tut so, macht's gut, Jungs, und geht weiter. Und sie, nein, nein, Jesus, es wird schon dunkel, bleib doch bitte da. Ich finde es so charmant von Jesus. Also er ist nicht nur so förmlich Krawatte, Anzug und alles nur. Nein, er ist so freundschaftlich nahe auch. Und hat sich einfach auch ein bisschen herausgefordert. Ja, und wenn wir uns anschauen, ein paar Verse, dann wie gesagt, ein paar Schwerpunkte noch zum Schluss. Im Hebräerbrief, die ersten Kapitel, im ersten Verse lesen wir, dass im Alten Testament die Propheten und Mose über Gott und Jesus Christus die Herrlichkeit sprachen. Dass wir aber als Kinder Gottes, und ich weiß nicht, ich bin mir auch selten dessen bewusst, immer wieder zu selten, aber mehr und mehr, dass wir, sagt der Hebräerbrief, die ersten Verse, Kapitel 1, das Vorrecht haben, den großen Segen haben, dass Jesus zu uns gesprochen hat. Und Jesus selber sagt in Evangelien, Könige und Propheten wollten das sehen und hören, was ihr hört und seht. Wissen wir, was es bedeutet, heute im 21. Jahrhundert zu leben und die Schriften ganz zu haben und Jesus, das Evangelium, ganz gehört zu haben? Da haben sich Könige und Propheten danach gesehnt. Und wir denken oftmals, es ist so selbstverständlich. Die hätten sonst was drum gegeben, die Könige und Propheten im Alten Testament. Wenn wir lesen, Genesis, 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15, wie Gott sagt zu der Schlange, du wirst jetzt zwar in die Ferse stechen, dem Nachkommen der Frau, aber der Nachkomme wird dir den Kopf zertreten. Dann war es prophetisch von Jesus gesprochen. Habt ihr schon überlegt, eine Frau hat in der Regel keine Samen. Sie hat Eizellen, aber keine Samen. Aber Gottes Wort sagt, der Same in dir, in der Frau, der Same in der Frau, und das war auch der Hinweis auf die Jungfrauengeburt, der Nachkomme, der Sohn Gottes, er in einer Frau wird dem Teufel den Kopf zertreten. Und wie gesagt, er hat von Mose und den Propheten gesprochen. Welche Verse detailliert, ich weiß es nicht. Und es geht weiter, wenn wir lesen, auch von Abraham, wie er seinen Sohn Isaak opfern wollte auf dem Moria, von dem ihr oft schon gehört habt, der Berg Moria war später Golgatha. Und ein Engel sagt zu Abraham, ich sehe deinen Glauben, ich sehe deine Hingabe, opfere deinen Sohn nicht. Und da steht in Vers 12 und Vers 22 in diesem Kapitel, Abraham, ich sehe deinen einzigen Sohn, da steht sogar zweimal, deinen einzigen Sohn, deinen Geliebten, möchtest du geben. Was sagt uns dieser Hinweis? Deinen einzigen Sohn, den Geliebten, willst du geben. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn uns gegeben hat, der Welt. Auch das, denke ich, hat Jesus und andere Verse genommen und gesagt, schau, da siehst du schon Jesus. In all den Büchern von Mose und den Propheten siehst du Jesus lebendig. Wir lesen im Propheten Micha, Kapitel 5, dass verheißen wurde, Jesus wird in Bethlehem geboren. Wir lesen Psalm 22 ausführlich, wie Jesus ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wie sie seine Kleider zerteilten und um das eine Gewand würfelten und ihn verspotteten und verhöhnten und er alles ertrug. Ich finde es gigantisch. Viele hunderte Jahre vor wurde das geschrieben. Man kann sich sehr schnell daran gewöhnen, sagen, ja gut, klar, ist halt so, lesen wir in einem Buch, passt schon. Aber was es bedeutet, und für diese Menschen, aber sie sich danach sehnten, das zu erleben, finde ich eindrücklich. Und es kommen wir noch zu vier Versen oder vier Stellen im Jesaja-Propheten, in dem wir lesen, was auch verheißen wurde über Jesus. Und wenn wir uns das vorstellen, es war ungefähr 700 Jahre wurde das von Jesus geschrieben. Und genau das haben wir aber alles dann zur Zeit Jesu Christi erlebt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde das eindrücklich. Und wenn Jesus einem das dann so deutlich darlegt, wir lesen in Jesaja 42, wenn ihr aufschlagen wollt in euren Bibeln, Jesaja 42, die Verse 1 bis 4. Siehe, das ist mein Knecht, ich erhalte ihn und mein Auserwählter, an dem meine Seele gefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht zu den Nationen bringen. Er wird nicht schreien und rufen und seine Stimme wird man nicht auf der Straße hören. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den klimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er wird das Recht wahrhaftig halten, lehren. Die Verse habt ihr vielleicht schon oft gelesen, gehört oder auch weniger oft. Aber welche Wahrheit dahinter steht, vor allem was sie uns betrifft. Er wird das Recht zu den Nationen bringen. Wisst ihr, was für ein Vorrecht es ist, dass wir Gottes Wort hier in Deutschland in den Händen halten dürfen? Jesus sagt, er kam ja primär zu seinem Volk, zu Israel. Dass wir heute, hunderte Jahre später in Deutschland, sein Wort in unserer Sprache lesen dürfen, keine Selbstverständlichkeit. Aber Jesus hat es verheißen. Gott hat es verheißen, 700 Jahre vorher durch den Propheten Jesaja, dass es so kommen wird. Wir werden sein Recht, die Tora, wir werden seine Verheißungen, seine Schriften, sein Evangelium lesen dürfen. Ist keine Selbstverständlichkeit. Das hat Jesus verheißen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wo du auch bist, wer du auch bist, wo du auch stehst, wie du dich gerade psychisch, seelisch, geistlich auch fühlst, geknickt, zerbrochen, glimmend, auslöschend. Er wird nicht zuschauen, wie du verglimmst. Er wird nicht zuschauen, wie du völlig abgebrochen wirst. Das ist Jesus, das ist der Diener Gottes, der sich um deiner annimmt. Der sich deiner annimmt und dich von Herzen liebt und dich nicht vergisst. Und wisst ihr, wenn Jesus das so ausgelegt hat, so gehe ich davon aus, dann hat er das ihn nicht nur irgendwie theologisch raffiniert ausgelegt. Schaut, das sind die Verse. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, Jesus hat ja nicht wie wir, so gehe ich mal davon aus, eine Bibel dabei gehabt oder auch den Tanach, die alten Schriften, Mose und Propheten in Papierform. Jesus hatte, wie viele junge Männer zur damaligen Zeit, ich weiß, es ist nicht so versiert, aber viele junge Männer, bei Frauen weiß ich jetzt nicht, die Schriften auswendig gelernt. Die konnten vieles, können wir uns gar nicht vorstellen, auch heute noch, bei den Orthodoxen, die lernen viel, die Schriften Mose und Psalmen, die lernen die auswendig. Ja, wir sind da schon vor, mir zwei, drei Verse hinkriegen, Psalm 23 und dann war es jetzt so, okay, ja. So geht mir es oft. weil wir schon gar nicht mehr können auswendig lernen. Also Jesus hat zitiert die Jünger von Emmaus, sehr wahrscheinlich kannten die Verse auch, aber er sagt jetzt nicht mechanistisch, so und so ist es, sondern er sagt jetzt, weißt du was, lieber so und so, liebe so und so. Mir geht es darum, weißt du, dass diese Verse für dich sind, dass sie dir gelten, deinem Leben, deiner Situation, deinem Herzen, für dich ganz persönlich. Nicht nur für irgendeinen glimmenden Docht, für irgendeine Rohr, was gerade geknickt ist, sondern für dich. Ich habe an dich schon gedacht damals. Wir lesen Jesaja 50, Vers 4. Folgende, Jesaja 50. Der Herr, Herr, hat mir eine Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich mit dem Müden zur rechten Zeit zu reden weiß. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre wie ein Jünger. Der Herr, Herr, hat mir das Ohr geöffnet, ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich hielt meinen Rücken denen dar, die mich schlugen, und meine Wange denen, die mich rauften. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Sehen wir, welche Haltung Jesus hatte. Jesus, unser Vorbild, dass er morgens schon, wird von dem Knecht, ja von dem Diener Gottes, von dem wir hier jetzt im Nachhinein wissen, dass Jesus Christus es ist, der morgens aufwacht und sagte, sage ich mit meinen Worten, Vater, was steht heute an? Was möchtest du heute, dass ich tue? Welches Wort legst du mir heute in mein Herz hinein? Mein Herz ist offen, meine Ohren sind offen, ich will von dir empfangen. Mit der Haltung war der Diener Gottes unterwegs. Was sind unsere Gedanken oft, wenn wir morgens aufwachen? Klar, aus meiner eigenen Erfahrung kenne ich, meistens wache ich mit dem auf, mit dem ich eingeschlafen bin. Ist so, brauchen wir nicht beschönigen. Vor allem, wenn es jetzt sehr bewegend war. Das kann ein Film gewesen sein, das kann ein Feier gewesen sein, das kann irgendeine starke Arbeit gewesen sein, irgendein Besuch, was weiß ich. Aber meistens das, und da ist oft hilfreich, mit was schlafe ich ein, mit was wache ich auf? Vorbildlich finde ich von Jesus, wie er sagt, dass er morgens schon sein Herz, seine Ohren ausrichtet und sagt, Vater, was willst du für heute? Und wie gesagt, Jesus sagt es ihnen nicht, ihr müsst es so machen, weil ich es so gemacht habe, sondern es ist eine gute Art und Weise zu leben. Und so hat Jesus sein Dienersein gelebt. Jesaja 52, wir kommen zu dem Kapitel als dritte Stelle, Jesaja 53 kennt viele von uns. Ihr kennt Jesaja 53, denke ich. Was der Nachteil ist an der Einteilung, Jesaja Kapitel 53, dass 53 leider mit Vers 1 anfängt und folgende. Und die wenigsten denken, dass es eigentlich schon Kapitel 52 losgeht. Da heißt es im Kapitel 52, siehe, mein Knecht wird weise handeln und wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. So wie sich viele über ihn entsetzten, so sehr waren sein Aussehen und seine Gestalt entstellt, mehr als die anderen Menschenkinder. So wird er viele Nationen besprengen, so dass auch Könige vor ihm ihren Mund schließen. Denn was ihnen nicht verkündet wurde, das werden sie sehen. Und was sie nicht gehört haben, das werden sie erleben. Also in Kapitel 52 geht es schon los, wenn ihr zu Hause mal das lesen werdet. Da geht es schon los, wer Jesus ist, was die ganzen Umstände waren, auch in der politischen Welt, wie Könige letztendlich dann erkennen mussten und schweigen mussten zu dem, was Gott getan hat. Aber dann kommt die Frage an uns alle, auch an die Welt, wer glaubt denn unserer Verkündigung? Um wem wird der Arm des Herrn offenbart? Denn er schoss vor ihm auf wie ein Reis, wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte weder Gestalt noch Schönheit. Wir sehen ihn aber, er hatte keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Und so weiter. Und dann kommt das Eindrückliche, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud unsere Schmerzen auf sich. Wir behielten ihn für den, der geplagt war und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist wegen unserer Schuld verwundet, wegen unserer Sünden zerschlagen worden. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden haben, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Jesus vielleicht auch diese Verse diesen beiden jungen Menschen vorgelesen hat oder zitiert hat und ausgelegt hat, was macht es mit meinem Herzen? Es ist sehr schnell zu lesen, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Aber setz doch mal deinen Namen ein. So sehr hat Gott dich, und dann kannst du deinen Namen nehmen, dich geliebt. So sehr hat er dich geliebt, dass er Jesus Christus für dich gab. Weil er dich so sehr liebt. Weil du ihm so sehr wichtig bist. weil er nicht will von keinem Menschen, dass er verloren geht. Weil ihm das nicht egal ist, welches Schicksal die Menschen haben. Geschweige denn, welches ewige Schicksal die erwartet, die nicht glauben, vertrauen und ihr Leben Jesus anvertrauen wollen. Nicht verstehen, mit dem Munde bekennen und im Herzen glauben, dass Jesus alleine der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Dass Jesu Tod, Stellvertreter Tod, alleine der Schlüssel ist für ewiges Leben. Denn Jesus starb ja nicht nur, wie vielleicht viele denken, auch so in der Philosophie oder Anthroposophie, weil er ein guter Mensch war, ein Märtyrer, um zu sagen, wie gut er ist. Nein, er starb, Jesus selber sagt, er musste es nicht zu kommen, weil ich sonst hätte dort sterben müssen. Es war die Strafe, die mich erwartet hat. Das mag für viele hart sein, sie verstehen es nicht, warum Gott so ist, aber je mehr wir uns mit Gott und seiner Größe beschäftigen, seiner Heiligkeit, wir haben heute gesungen, heilig, heilig, wenn wir sehen, wie rein Gott ist, wie heilig Gott ist, wie herrlich Gott ist, wie groß Gott ist, dass es bei ihm nicht Sünde gibt, nicht Schmutz, nicht Dreck, und dann andererseits mein Leben sehe, wie will ich zu diesem heiligen, reinen, großen Gott kommen? Und dann kann ich sagen, danke Jesus, dass du für mich dort gestorben bist, dass du dein Leben gegeben hast, dein Blut für mich geflossen ist, stellvertretend ganz konkret für mich. Auf dass ich Frieden habe und durch seine Wunden bin ich geheilt. Und heute darfst du Frieden haben. Und die letzte Stelle, Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir, wurde prophetisch gesagt, 700 Jahre bevor Jesus diese Verse im Tempel auch zitiert hat. Weil mich der Herr gesalbt hat, hat später Jesus auch zitiert diese Verse, die Schriftrolle. Er hat mich gesandt, um den Elenden eine gute Botschaft zu predigen, die zerbrochenen Herzens zu verbinden, den Gefangenen die Freiheit zu verkünden und den Gefangenen, dass ihnen der Kerker geöffnet wird, ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Und dann, was dann noch folgt, hat Jesus nicht zitiert. Den letzten Vers von diesem Abschnitt und einen Tag der Rache unseres Gottes, um allen Trauernden zu trösten. Diesen Vers mit der Rache, mit der Vergeltung, hat Jesus nicht zitiert. Er hatte aufgehört mit dem Gnadenjahr des Herrn, in dem wir immer noch leben, in der Gnadenzeit. Jesus kommt wieder, er sagt dann, ja, dann kommt er wieder als Richter. Jesus kommt wieder als Richter. Aber da, bei seinem ersten Kommen hier auf Erden, als Menschensohn, als Gottessohn, kam er in der Gnade Gottes des Allerhöchsten, um zu retten, zu befreien, zu erlösen. Und das hat er den Jüngern auf dem Weg auch offenbart. Wisst ihr, welche Gnade es ist, welche Herrlichkeit ihr erfahren durftet, was in Jerusalem geschehen ist? Das war nicht das Ende, es war der Anfang. Und vielleicht auch in deinem Leben, du denkst, jetzt ist das Ende, jetzt ist die Katastrophe, jetzt ist alles aus und vorbei. Ich habe keine Hoffnung, keine Chance, keine Perspektive in meinem Leben, das war es. Egal, was vorgefallen ist. Vielleicht noch ein Rest Hoffnung oder gar keine Hoffnung. Aber Jesus spricht hinein. Durch seinen Geist, seine Güte und Gnade spricht er in dein Leben hinein. Und in Kapitel 24, und das will ich uns zum Schluss noch sagen, es geht, wie gesagt, nicht darum, dass Jesus nur sagt, jetzt erkläre ich euch endlich das Wort Gottes, damit ihr es versteht, sondern er steht da, er öffnete ihnen letztendlich auch die Augen und öffnete ihnen das Herz. Und zwar nicht nur die Schriften, sondern auch ihn zu erkennen. Und das ist das größte Geschenk, ihn zu erkennen. Denn es gibt genug Theologen und bewanderte Menschen und Wissenschaftler, die würden das Wort Gottes in Griechisch, Hebräisch, wie auch immer auseinanderleben und können dir alles erklären. Aber wichtig ist doch, ihn, den Lebendigen, Jeshua, den Messias, darin zu erkennen. Und es geschah so, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Nicht deshalb, weil er unbedingt weg sein wollte, sondern ich gehe davon aus, in dem Moment, in der Gemeinschaft Jesu Christi, als sie das Mahl teilten und so berührt waren von der Art und Weise, wie Jesus mit ihnen redete, wie Jesus das Brot teilte, wie Jesus Gemeinschaft pflegte, war ihre Herzen so erfüllt, dass sie Jesus auf diese Art und Weise, dass er leibhaftig bei ihnen war, gar nicht mehr so notwendig war. Weil ihre Herzen so erfüllt waren, so getröstet waren, so voller Hoffnung und Zuversicht und jetzt brannte ihr Herz sogar. Vorher war es ohne Hoffnung, jetzt brannte ihr Herz in ihnen. Und das wünsche ich uns, ob wir von 1. Buch Mose angefangen, durch Mose, die Psalmen, die Propheten, wo auch immer hindurchgehen, bis zum Neuen Testament, bis zur Offenbarung, was du auch liest, wenn du mit deiner Situation kommst, mit deiner vielleicht Hoffnungslosigkeit, mit deinen großen Fragezeichen, mit deinen Schmerzen, mit deinem Klagen, mit deinen Fragen, mit deiner Verzweiflung, mit deiner Freude, mit deiner Begeisterung, mit allen Anliegen zu Jesus kommst, er freut sich. Er freut sich, wie ein Vater sich freut, wie eine Mutter sich freut, wenn Kinder voller Vertrauen zu ihnen kommen und sagen, ich vertraue dir, du wirst mir zuhören, du bist da für mich und du hast einen Weg für mich und du sprichst zu mir. Und so ist Jesus unterwegs, voller Gnade und Erbarmen. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du es tust, dass dein Geist auch die Herzen meiner Geschwister und der Besucher hier im Gottesdienst berührt. Herr, du kennst jede Frau, jeden Mann, jede Schwester, jeden Bruder, du kennst uns alle. Du weißt, wo wir stehen, was uns bewegt, was uns gerade sehr schmerzt, was uns traurig macht. Aber was mich so ermutigt, ist das, Herr, dass du unser Herz erfüllst, dass du unserem Herzen begegnest wie kein anderer, dass du Jesus den Weg mit uns gehst, dass du uns zuhörst und dass du hineinsprichst und dich selber uns offenbarst, dass du unsere Augen öffnest, unseren Geist öffnest, wie es kein anderer kann. Das kannst nur du, Jesus. Und danke, dass du jeden hier der Anwesenden total liebst, dass du selber jetzt ihre Herzen berührst, dass du selber auch nicht nur heute, sondern morgen und die nächsten Tage und Wochen und Monate diese wertvollen Menschen begleitest, sie führst und leitest, sie ermutigst, dich ihnen offenbarst, und dass unser aller Herzen brennen, vor allem brennen für dich, brennen für den Vater im Himmel, brennen für deine Liebe.